Mein Name ist Tim Janitschke, ich bin System Engineer bei Cisco und im Bereich Data Center tätig. Mache vom Aufgabengebiet her ist es Unterstützung unserer Sales-Mannschaft und auch der Endkunden und Partner, die im Data Center-Bereich zuständig sind. Data Center bei Cisco heißt letztendlich, dass wir Netzwerkkomponenten natürlich für das Data Center herstellen und vertreiben. Netzwerkbereich ist ja sicherlich sehr stark verbunden mit Cisco. Was wir allerdings auch machen, und das sind halt die Produkte, die vielleicht am Markt noch nicht ganz so wie das, die Netzwerkkomponenten bekannt sind. Das sind nämlich die SAN-Switching-Produkte, die MDS-Systeme und auch unsere Server, was unter dem Namen UCS vermarktet wird. Unified Computing System. Das ist auch Bestandteil der Agenda hier. Ich gebe mal am Anfang eine Einführung zum Thema UCS, Unified Computing System. Und das ist hier natürlich auch eine sehr stark Microsoft geprägte Veranstaltung. Von daher möchte ich hier auch ein paar interessante Informationen geben, was Cisco hier im Bereich Integration mit Microsoft-Produkten bietet. Das ist zum einen halt das Monitoring, dann das Configuration Management, das die Automation mit Microsoft Tools und auch das ganze Scripting und die Integration in das Management der Virtualisierungsmannschaft, also der Hyper-V-Landschaft. Und wir haben es ja schon in dem ersten Vortrag gesehen, Storage-Lösungen sind auch sehr stark im Kommen und im Fokus. Deswegen möchte ich hier nochmal dediziert auf unseren Storage-Server eingehen und zum Schluss eine ganz neue Lösung, das HyperFlex-System, was letztendlich unsere Hyper-Converged-Lösung in dem Bereich ist. Der Carsten hat ja auch schon den Bereich Hyper-Converged stark propagiert mit anderen Mitbegleitern am Markt, hatte gar nicht uns erwähnt, ja. Es hat aber auch zum anderen, da muss ich in Schutz nehmen, den Grund dadurch, dass das System sehr erst gerade neu auf den Markt gekommen ist. Und deswegen zum Schluss dann nochmal die Information zu unserem HyperFlex-System. Gut, kommen wir mal zur Einführung UCS. UCS selber gibt es seit 2009 oder ist seit 2009 am Markt. Also schon, wir gehen jetzt Richtung siebtes Jahr mit UCS, haben schon einige Generationen und Weiterentwicklungen da gesehen und es ist sehr erfolgreich am Markt angekommen und man sieht es hier auch in den Zahlen, wir sind unter den Top 4 der Serverhersteller, gehen auf die 50.000 Endnutzer und Kunden weltweit und ja, es kommen immer mehr Partner auch hinzu, Systemintegratoren, die das Cisco-System hier entsprechend mit nutzen. Und das hat auch einen Grund, es bietet halt schon einige Vorteile und auf die will ich jetzt auch gleich mal mit eingehen. Das traditionelle Server-Management und auch das Provisioning ist ja, oder man sieht es sehr viel bei den anderen Herstellern, ist dadurch gekennzeichnet, dass man halt dass man besonders bei großen Firmen halt unterschiedliche Profile der Administratoren haben. Es gibt Administratoren, die sich halt nur in dem Storage-Teil befassen, entsprechend hier das SAN und das eigentliche Storage administrieren. Und dann haben wir natürlich den Netzwerkbereich, die Netzwerkadministration in der Firma und entsprechend dediziert auch nochmal die Administration der Serverleute. Und jeder dieser Profile muss unterschiedliche Komponenten konfigurieren und das spiegelt sich letztendlich dann auch in der Bedienung des Serversystems wider, weil in dem Server habe ich entsprechend WLANs zu konfigurieren, ich muss das Ganze, die MAC-Adressen beachten, die Vergabe der IP-Adressen. Dann muss ich entsprechend beachten die HBA-Adressen, die in das SAN-Zoning mit einfließen. Die ganzen BIOS-Parameter müssen von den Serverleuten eingestellt werden. Und das sind halt sehr viele Einstellungen, die letztendlich aufgrund der Systemarchitektur seriell und dediziert gemacht werden. Und das führt letztendlich dazu, dass dann so eine Provisionierung des Management so eines Service-Systems relativ komplex und zeitaufwendig wird. Was war mit dem UCS-System gemacht haben, wir haben eigentlich diese einzelnen Profile und Konfigurationen, die von den einzelnen Administratoren gemacht werden, standardisiert. Und das Ganze haben wir dann in ein sogenanntes Service-Profil oder schreiben wir in ein Service-Profil und auch in Templates, die das dann nochmal standardisieren. Und dort sind alle Konfigurationsparameter des Servers enthalten. Und das führt dann letztendlich dazu, dass wir den Server abstrahieren in seiner Identität von der Hardware. Und damit wird dann der Server an sich unabhängig von der Art Hardware. Und ich kann damit dann Automatisierung machen. Ich kann beispielsweise diese Serverprofile klonen, kopieren. Ich kann ein bereits bestehendes Serviceprofil zum Beispiel für Wartungszwecke kopieren und kann dann, wenn ein Server oder wenn ich ein Backup-Pool von Servern habe, kann ich dieses Profil nehmen und dann auf einen beliebigen anderen Hardware-Server mappen. Und das führt dann dazu, dass wenn zum Beispiel ein Server ausfällt, kann ich sehr schnell dieses Serverprofil auf eine andere Hardware zuweisen. Und damit wäre dann der Server sehr schnell wieder in Betrieb. Was wir auch machen mit den Service-Profilen und den Templates, dass wir diese Parameter, die von den einzelnen Administratoren eingestellt werden, entsprechend in Pools verwalten können. Und damit können wir dann zum Beispiel MAC-Adress-Pools aufbauen, wir können WWPN-Pools aufbauen, IP-Pools für das Management der Server. Und jeder einzelne der Server in so einem UCS-System bedient sich der Adressen dieser Pools. Ein Beispiel, was ich hier gerne anwende, ist, dass ich zum Beispiel die Adressen, die WWPN-Adressen, in einem entsprechend großen Pool schreibe. Diese Server können sich eine Adresse dort rausnehmen und dieser Pool der WWPN-Adressen, der kann zum Beispiel in das Zoning schon voreingetragen werden. Sodass, wenn ich einen Server habe, der aus dem SAN bootet, muss dann seine WWPN-Adresse in diesem SAN entsprechend bekannt sein, damit er überhaupt mit dem Storage-Target auch kommunizieren kann. So, und wenn ich jetzt diesen Server klonen will oder aufgrund von Wartungszwecken auf eine andere Hardware schiebe, verschiebe ich einfach das Profil. Die Adresse, die dort eingeschrieben ist, wird dann wird vom SAN entsprechend, ist schon bekannt und er kann durch das Kopieren und Hochfahren direkt auf seinen Storage-Target zugreifen. Somit ist dann der Server sehr schnell wieder in Betrieb. So ein Prozess des Kopierens dauert so ungefähr 10 Minuten, bis der Server dann mit Hochfahren des Betriebssystems dann wieder bereit ist. Und ich als Administrator muss keine Konfigurationseinstellungen durch dieses Kopieren vornehmen. Bei vielen Herstellern ist es so, dass diese WWPN-Adresse fest eingebrannt ist in der Adapterkarte und das ist bei uns nicht so. Wir haben entsprechend Adapterkarten, die einen Cisco-eigenen ASIC drauf haben und dieser ist programmierbar. Und mit diesem ASIC ist es dann zum Beispiel möglich, dass ich eine Vielzahl von Netzwerkkarten, NICs dort darauf, sogenannte VNICs, konfigurieren kann und so, genauso sieht es dann auch mit den HBA-Adaptern aus. Bis zu 256 Adapter kann ich auf einer WIC-Karte, die in einem Server verbaut ist, dann konfigurieren. Und damit ist dann dieses System auch sehr flexibel. Wenn ich zum Beispiel neue Netzwerke und dedizierte WLANs auf diesen Netzwerkschnittstellen konfigurieren will, kann es dann also sehr flexibel für meine jeweiligen Workloads einstellen. Genau, und diese Service-Profile sind dann entsprechend auf die beliebigen Server in der UCS-Domäne halt konfigurierbar. Wodurch sich das System auch auszeichnet, Entschuldigung, ist letztendlich, dass es sehr gut skalieren kann. Vom Grundaufbau ist es so, dass wir im UCS eine zentrale Instanz haben. Das sind die Fabric Interconnect, das sind zwei Stück im Cluster. Und an diese werden dann die einzelnen Server angeschlossen. Das können, wie hier dargestellt, Blade-Chassis sein. Es können aber auch entsprechend über Fabric-Extender oder direkt dann auch Rack-Mount-Server sein, die dort angeschlossen werden, über FCOE-Kabel. Und über diese FCOE-Links wird dann der LAN- und SAN-Traffic dann geführt. Von der Skalierung her sieht es so aus, dass man bis zu 160 physikalische Server an so einen UCS-Fabric-Interconnect anschließen kann und von dort aus managen kann. Der Vorteil hierbei ist auch, dass ich nicht pro Server LAN- und SAN-Traffic und Management-Traffic direkt abführen muss, sondern ich mache es dann zentral und konsolidiert von den Fabric-Interconnects. Erst von hier habe ich dann die Verbindung Richtung der SAN-Fabrics, SAN-A und SAN-B und entsprechend auch zu den Ethernet-Access-Switchen. Beziehungsweise der Management-Switch hat dann eine Verbindung pro Fabric-Interconnect, da ist dann ein Port drauf. Das heißt, ich habe das hier konsolidiert und ich brauche dann im SAN und im LAN weniger Access-Ports, je nachdem, wie ich halt die Überbuchung einplane. Und wenn wir mal auf den Mitbewerber hier gucken, das ist hier ein Beispiel von HP, da habe ich entsprechend die Access-Switche für Ethernet und für SAN und ich muss dann pro Enclosure entsprechend diese Links vorsehen. Und das führt dann dazu, dass ich sehr viele Ports dann auf diesen Switching-Komponenten dann vorsehen muss und das wird dann relativ teuer. Und was dann auch dazu führt, ich habe dann hier bei dieser Lösung sehr viele Managementpunkte, die ich einzeln über die einzelnen Schnittstellen dann verwalten muss. Bei UCS sieht es so aus, dadurch, dass ich dieses Fabric Interconnect Pärchen habe, diesen Cluster, habe ich nur einen Managementpunkt. Und dieses Fabric Interconnect Cluster wird entweder durch eine GUI gemanagt oder über CLI. Also beide Möglichkeiten sind hier gegeben. Diese GUI hat sich auch über die Jahre jetzt weiterentwickelt. Das war erst halt eine Java-Applikation gewesen. Und mit dem neuesten Release, mit der 3er, ist jetzt die Version mit 3 mittlerweile, ist auch HTML5 hier möglich, sodass ich kein Java-Applet mehr hier benötige. Also Vorteil letztendlich, zum einen im Betrieb, ich habe einen Managementpunkt hier im UCS-System und zum anderen, ich habe entsprechend eine sehr gute Skalierbar und das ganze Cabling ist hier sehr übersichtlich. Wenn man mal so einen Vergleich macht von anderen Herstellern und UCS, die ganze Verkabelung sieht weitaus schlanker aus. Dadurch habe ich halt einen besseren Luftstrom auch im Serversystem und dadurch habe ich weniger Stromverbrauch und weniger Bedarf dann auch für die Kühlung. Gut, das sind die aktuellen Serversysteme, die wir hier anbieten. Das sind halt zum einen halt, wir teilen es so ein bisschen darauf ein, in Cloud-Scale-Bereich, den Enterprise-Performance-Bereich und dann Mission-Critical. Was wir auf der linken Seite sehen, sind dann den Storage-Server, auf den ich dann später noch detailliert eingehe. Und darunter habe ich auch ein relativ neues System, und zwar die M-Serie. Das sind letztendlich Compute-Cartridges, die in einem Chassis verbaut werden. So eine Compute-Cartridge in der M-Serie sieht so aus, dass man zwei Server in einer Cartridge hat und dieser Server besitzt nur noch eine CPU und Hauptspeicher. Und die ganzen Peripherie-Komponenten, die ich noch für einen Server brauche, also eine Festplatte zum Booten, Netzwerkschnittstelle, Stromversorgung und so weiter, das ist alles im hinteren Bereich des Chassis. Und so bekomme ich auf zwei Höheneinheiten insgesamt 16 Server bereitgestellt. Also eine sehr hohe Packungsdichte und das zielt halt sehr stark halt auf den Service-Provider-Bereich ab, wo man entsprechend für eine Applikation oder diese Applikation wird durch Proxys halt entsprechend bereitgestellt und diese laufen auf einem Bare-Metal-System, was ich letztendlich auf so einer Cartridge dann installieren kann. Auch dieses System entwickelt sich weiter. Bisher haben wir halt Cartridges mit E3-CPU. Und was als nächstes rauskommt, ist dann auch eine Cartridge mit einer E5-CPU und entsprechend mehr Hauptspeicher, sodass man dann auch einen Hypervisor auf diesem System installieren kann. Was auch eine ganz neue Lösung basiert auf dieser M-Serie ist, zum Beispiel im VDI-Bereich, dass man zum Beispiel Citrix XenApp Remote Desktop Sessions dort drauf hosten kann. Dort wird dann ein Windows Bare Metal Server, Windows 2012 installiert und darauf dann entsprechend die XenApp-Applikation. Und dadurch bekomme ich halt eine sehr hohe Packungsdichte auf so ein, für diese Lösung hin und muss nicht so viel Rackspace dafür aufwenden. Daneben haben wir die, ja, den klassischen Enterprise-Performance-Bereich, wo ich dann meine Server-Virtualisierung machen kann. Da haben wir die beiden Rack-Server, den C240 mit zwei Höheneinheiten und den C220 mit einer Höheneinheit. Und entsprechend das Blade-Modell, das ist der B200. Das ist letztendlich auch das Modell, was am meisten von Cisco verkauft wird und was am meisten am Markt ja, vorzufinden ist. Zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass man diesen sehr gut mit sehr viel Hauptspeicher ausrüsten kann. Er hat insgesamt 24 DIMM-Steckplätze und wenn man das mit 32 Gig Hauptspeicher ausstattet, dann kommt man auf 768 Gigabyte Hauptspeicher. Das mit den neuen DIMM-4-Modulen haben wir sogar noch größere Speicherkapazitäten und dann geht es noch weitaus höher halt. Das heißt, ich kann halt, je nachdem, welche CPUs ich hier verwende, kann ich sehr viele virtuelle Maschinen auf so einem Blade laufen lassen. Ja, und dagegen halt die Rackmount-Server, die setzt man halt hauptsächlich dafür ein, wenn man halt lokale Festplatten braucht oder eben PCI-Steckplätze braucht. Im Mission-Critical-Bereich, dort finden halt vier Socket-Systeme oder werden vier Socket-Systeme entsprechend mit unterstützt. Das heißt, ich kann hier Anwendungen im Datenbankbereich fahren, beziehungsweise zum Beispiel SAP HANA-Datenbanken. Das sind so die häufigsten Anwendungen, die man mit diesen Servern halt mit unterstützen kann. C460 basiert dann letztendlich auf der Intel E7 CPU, genauso die der B260 und B460. Wobei dieser Server letztendlich, und das ist interessant, erweiterbar ist. Ein B260 beinhaltet zwei E7 CPUs und kann dann entsprechend erweitert werden zu einer 4-Socket-Maschine. Und dadurch verdoppelt sich dann auch der Hauptspeicher und auch die Netzwerkkapazität. Der B420 ist letztendlich das Pendant mit 4 Sockets für die E5-CPU. Findet auch bei relativ großen Kunden ja, Anklang, um halt möglichst viele virtuelle Maschinen im Rechenzentrum auf so einem physikalischen Server zu halten. Das ist letztendlich so, dass die Palette an Servern, die hier Cisco bietet, man sieht schon, wir verbauen nur Intel-CPUs in unseren Servern und ja, AMD wird von uns da nicht unterstützt. Gut, kommen wir zu den Integrationen, die wir hier mit Microsoft haben. Und so sieht letztendlich der gesamte Stack aus. Das Ziel ist letztendlich, dass man praktisch eine Sicht dann auf diese Private Cloud oder auf diesen Data Center Port hat mit System Center und den einzelnen Komponenten. Also entsprechend den Operations Manager, Configuration Manager, Orchestrator und den Virtual Machine Manager. Was hier Cisco bietet, und das ist letztendlich auch, kann man sich über CCO, also über unsere Webseite auch kostenlos downloaden, entsprechende Management-Packs für diese einzelnen Module. Das heißt, über diese Management-Packs kann ich dann die Verbindung von den jeweiligen Administrationstools von Microsoft zu der Infrastruktur nach unten schaffen. Und das deshalb, weil der UCS-Manager, der auf diesen Fabric Interconnects läuft, dann diese Standard-Schnittstelle hat. Und man hat, Cisco hat entsprechend hier Aufwand getrieben, dass man diese Management-Packs geschrieben hat, um dann über die einzelnen Module dann auch auf die Infrastruktur unten zugreifen zu können. Das ist letztendlich auch eine Sache, die man nicht so oft vorfindet am Markt. Was Cisco auch gemacht hat, man hat hier das Power-Tool geschrieben und damit ist es dann dem Server-Manager, der zum Beispiel PowerShell verwendet in der Microsoft-Landschaft, kann man dann über PowerShell auch das Unified Computing System entsprechend mit konfigurieren. Schauen wir mal, wie die einzelnen Module aussehen. Das ist zum einen halt der Operations Manager. Man hat letztendlich ein Monitoring-Tool und kann über dieses dann auch auf die Server-Landschaft zugreifen. Man hat hier dann so ein hierarchisches Modell. Also ganz oben steht dann der UCS-Manager und kann dann auf die einzelnen Komponenten, Fabric Interconnects und dann die einzelnen Chassis mit den einzelnen Servern zugreifen. Kann die einzeln aufmachen und sieht dann praktisch den Zustand der einzelnen Komponenten. Dann haben wir den Configurations Manager und hier ist es dann möglich, dass man zum Beispiel das Firmware Management mit aus der Microsoft-Ebene heraus verwalten kann. Zum Beispiel, dass ich halt bestimmte Firmware für die einzelnen Blade- und Rackmount-Server dann vorhalte und je nach dem Einsatzfall dann auf die einzelnen Server deployen kann. Es ist auch immer so, dass man, oder ist auch ein Vorteil von dem UCS-System, dass man halt nur drei Firmware-Packages praktisch beachten muss. Das ist einmal für die Infrastruktur. Das Infrastruktur-Package, Firmware-Package wird auf die Fabric Interconnect und auf die Fabric Extender installiert. Und dann habe ich noch zwei Firmware-Packages für die Server. Einmal für die Blade-Server und zum anderen auch für die Rackmount-Server. Und diese Firmware-Packages brauche ich dann halt, wenn ich zum Beispiel ein neues Betriebssystem oder eine neue Version vom Betriebssystem installiere, gibt es dann von Cisco entsprechend auch ein Firmware-Package, um die neuen Funktionen von dem Betriebssystemhersteller mit zu unterstützen. Also nur drei davon und alle können auf diesen Fabric Interconnect installiert werden, vorgehalten werden. Es ist auch möglich, mehrere Versionen von den Firmware-Packages dort vorzuhalten und je nach Bedarf kann ich dann diese einzelnen auf die physikalische Hardware dort installieren. Dann den Orchestrator von Microsoft. Auch hier gibt es dann ein Modul. Und hier werden letztendlich die einzelnen UCS-Konfigurationsfunktionen dann auch über die Runbooks zur Verfügung gestellt. Und diese kann ich dann praktisch dazu einsetzen, um zum Beispiel aus einem Azure-Pack-Portal ein Deployment von einem Server inklusive der physikalischen Hardware darunter auch durchzuführen. Was wir vorhin gesehen haben, auch oder auch in der Keynote, dort hat man ja auch entsprechend das Portal gehabt, um beispielsweise einen Windows 2012 Server zu installieren. Und hier mit dieser Integration kann ich das Ganze auch von einer blanken Hardware, wo noch keine Vorinstallation getätigt wurde, kann ich dann praktisch von unten heraus, von der Physik bis hoch zum Betriebssystem, dann diese Installation automatisch ablaufen lassen. Gut, und dann haben wir entsprechend hier auch noch die UCS-Funktionen in den System Center Virtual Machine Manager integriert. Man sieht hier schon, man hat sogar hier auch die GUI von dem UCS-Manager mit integriert. Und dadurch bekomme ich dann die Verbindung von der Hyper-V-Instanz zu dem entsprechenden Service-Profil, was ja den physikalischen Server, wo dieser Hyper-V installiert ist, dann praktisch darstellt. Also das Mapping zwischen Hyper-V-Host und dem Service-Profil, welches letztendlich den physikalischen Server dann darstellt. Und hier sehe ich dann auch für diesen Hyper-V-Host, wie dann die Physik darunter aussieht, ob da irgendwelche Probleme sind, ob bestimmte Netzwerkverbindungen nicht da ist oder halt irgendein anderes Problem vorliegt, zum Beispiel halt ein Hauptspeicherproblem, wenn halt ein DIMM-Baustein zum Beispiel defekt ist. Das Ganze sehe ich dann schon in der virtuellen Konsole hier. und kann direkt auch aus dem SCVMM direkt den UCS-Manager starten oder aufrufen, um dann halt noch dediziertere Informationen aus diesem Serversystem herauszubekommen. Was wir auch haben, und das letztendlich durch den UCS-Manager, dass man zum Beispiel auch bestimmte Alarme oder Trigger automatisieren kann, dass man auch zum Beispiel eine Call-Home-Funktion aktiviert, dass wenn ein Problem auftritt, zum Beispiel ein Netzwerk austeilt, dass dann automatisch eine Verbindung zum Cisco TAC gemacht wird, dort ein Service-Case gestartet wird und dann das zum Beispiel der automatische Ersatzteilprozess schon gestartet wird, ohne dass der Administrator manuell diesen Service-Case aufmachen musste. Gut, zum Schluss noch das Power-Tool. Das Power-Tool hat hier entsprechend Cisco auch mitgeschrieben, um halt, dass der Administrator aus PowerShell mit dem entsprechenden Befehlen dann auch das UCS-System konfigurieren kann. Wenn man mit der UCS-eigenen Befehlssatz der CLI noch nicht so vertraut ist, dann gibt es auch eine Möglichkeit, dass man in der grafischen Oberfläche vom UCS kann man sich auch das entsprechende PowerShell-Konstrukt entsprechend mit anzeigen lassen. Es wird sozusagen eine Übersetzung mitgeboten und das kann man dann letztendlich nutzen, um halt ein Skript mit PowerShell zu schreiben. Also das bietet hier auch dieses UCS Power Tool und damit ist es dann letztendlich, und das ist hier ein Use Case, ein Beispiel dafür, wie man den ganzen Prozess eines Verschieben eines Service-Profils automatisieren kann. Das ist mal hier ein Beispiel, wo man halt auf den Blade-Servern einen SQL-SQL-Server laufen hat. Und es wird jetzt ein Problem, ein Hardware-Problem tritt auf und das wird entsprechend im System Center erkannt. Man kann jetzt im System Center dann eine Automatisierung starten. Über diesen Trigger des Events wird ein Skript gestartet und über dieses PowerShell-Skript kann man letztendlich das Verschieben des Service-Profils dann einleiten. Und so wird dann automatisch dieses Service-Profil für diesen SQL-Server auf ein anderes Blade geschoben und dort entsprechend wieder hochgefahren. Also mit dieser Integration können wir hier die ganze Automation im Serverbetrieb dann auch noch besser unterstützen. Ja? Das kann man auch, also es werden zum Beispiel auch diese Treiber über, kann man sich ganze Treiber-CDs auch bei unter cisco.com runterladen und kann diese Treiber auch herauslösen und dann entsprechend dort hinterlegen. Ja, genau, mit einem neuen... Also das wird nicht direkt angeboten, das muss man manuell machen. Also die Arbeit wird einem nicht abgenommen, dass man halt für bestimmte Anwendungen und Versionen halt bestimmte Treiberversionen auch verwenden muss. Halt, ja. Es kann auch sein, dass halt in bestimmten Firmware-Versionen ja, zum Beispiel Probleme halt auftreten, die man vorher noch nicht gesehen hat. Und dann muss man über einen TAC-Prozess, also über einen Troubleshooting-Prozess, wird dann zum Beispiel herausgefunden, dass eine andere Treiberversion verwendet werden muss halt, ja. Und die muss man dann natürlich dann manuell dann dort eintragen und dann entsprechend dem Server zuweisen. Ja. Man spricht dann von sogenannten UCS-Domains, also eine Domain, die von einem UCS-Manager, also einem Fabric-Interconnect-Pärchen verwaltet wird. Und diese geht momentan bis 160 physikalische Server. Wenn man mehr hat, baut man letztendlich eine weitere Domain auf. Und diese kann dann, man hat dann praktisch zwei Management-Punkte, zwei UCS-Manager. Es gibt dann auch ein Tool, wo man beide wieder zusammenführen kann. Das ist dann, das nennt sich dann das UCS Central. Und das ist dann unser Multi-Domain-Management-Tool für die physikalischen Server. Ja, man kann im UCS Central dann das Ganze nochmal mit einer weiteren Ebene standardisieren. Man kann dann im UCS Central globale Service-Profile mit globalen Policies einrichten. Und kann dann die einzelnen Domains dann davon ableiten halt, ja. Das ist dann wie so ein Namenspräfix, den man dort einführt. Und der wird dann entsprechend runtergemappt auf die einzelnen Domains. Gut, das war letztendlich die Einführung zu den, zum UCS-System. Und wir haben ja heute schon gehört, Storage ist auch ein Thema. Und was wir hier im Storage-Bereich zu bieten haben, das, darauf will ich jetzt mal eingehen. Das ist zum einen der sogenannte Storage-Server. Der C32260. Und der wird, also kann sehr gut verwendet auch werden für die Storage Spaces. Vom System her, von der Hardware, ist es halt ja, ein sehr großer Klotz, sage ich mal, und der mit sehr vielen Festplatten bestückt werden kann. Insgesamt sind es 56 Drive Bays, die man dort hat, die man mit unterschiedlich großen Festplatten bestücken kann. Das ganze System wird dann über zwei Server-Nodes verwaltet. Die sind dann praktisch auf der Rückseite von diesem Server dann enthalten, die man hier einschieben kann. Das sind insgesamt zwei Slots. Und das ganze System wird dann entsprechend dann über zentrale Stromversorgung noch verfügen und zwei Einschüben für Netzwerkkarten. Das sind zwei Einschübe und pro Einschub hat man zwei 40 Gig Ports. Was man auch noch hier sieht, sind dann entsprechend SSD-Slots, insgesamt vier Stück. Und über diese SSD-Slots booten dann die einzelnen Server-Nodes in diesem Storage-Server. Was auch hier unterscheidet von anderen Storage-Servern ist, dass man halt hier praktisch ein Zoning für diese einzelnen Festplatten machen kann. Ja, man kann also praktisch mehrere Zonen bilden, diese dann den einzelnen Storage-Servern oder Server-Blades auf der Rückseite zuordnen und kann damit zum Beispiel ein HA-Szenario aufbauen. In diesen Zonen kann ich dann einzelne virtuelle Laufwerke dann noch kreieren halt, ja, um dann zum Beispiel mit diesen virtuellen Laufwerken das, die Storage Spaces dann zu bedienen. Und somit ist halt das System auch sehr gut geeignet für den Anwendungsfall Storage Spaces und kann hier dann auch diese File-Server dann kreieren, beziehungsweise dann auch für das Protokoll, dass dann die Hyper-V-Nodes dann über entsprechend auf diesen Ressourcen des Storage-Servers zugreifen. Was wir hier auch mit unterstützen und speziell auf diesen Netzwerkkarten ist dann RDMA und Rocky. Und darüber, damit ist dann das System sehr gut geeignet für Storage Spaces, um halt hier entsprechend die CPUs zu entlasten und auch den Netzwerkverkehr hier zu optimieren. Was wir auch mit dem System machen können, dann dieses Data Tiering, was wir auch schon gehört haben. Wir können natürlich hier auch SSDs einsetzen, können dann hier die heißen Daten halten und entsprechend die großen Spindelplatten dafür nutzen, um halt die kalten Daten hier zu hosten. SMB ist halt nur ein, beziehungsweise Storage Spaces ist nur halt nur ein Anwendungsfall für diesen Storage Server. Er wird halt auch sehr gerne oder sehr oft dazu genutzt, halt, um zum Beispiel Backup-Szenarien, also Backup to Disk, zu realisieren. Oder zum Beispiel Halten von Massendaten, die zum Beispiel bei der Videoüberwachung aufkommen. Oder zum Beispiel auch als großer Massenspeicher für Exchange. Das sind so die groben Anwendungsszenarien, was man auch gerne oder was auch im Service-Provider-Bereich realisiert wird, dass man diesen Storage-Server dafür verwendet, um halt ein Object-basiertes Storage halt aufzubauen. Das sind letztendlich so die Hauptanwendungsfälle für diesen Server. Wenn man das Ganze halt noch mit Microsoft-Lösungen verbindet, dann ist es entsprechend als Storage für die Hyper-V-Nodes beziehungsweise auch für SQL-Server. Das sind so die hauptsächlichen Use Cases dieses Systems. Was relativ neu ist, ja? Ja, also muss man immer auf den Anwendungsfall natürlich abgleichen. Wenn Sie spezielle Anwendungsfälle haben, dann muss man natürlich dann genau das für diesen Anwendungsfall betrachten halt, ja. Es ist nicht für jede Anwendung gedacht halt, ja, nicht geeignet, aber wie gesagt, das muss man sich im Einzelfall angucken. Gut, was ganz neu rausgekommen ist, und der Carsten hat es ja auch schon erwähnt, dass Hyperconverged Infrastruktur ist sehr stark im Kommen. Man sieht hier auch auf dieser Konferenz andere Anbieter, die hier in diesem Bereich ansässig sind. Und Cisco hat hier seit diesem Jahr auch eine Lösung zu bieten. Und dieses System nennt sich Hyperflex, Cisco Hyperflex System. Entstanden oder grundsätzliche Anforderungen für solche Systeme sind dadurch gekommen, dass man halt einfach das Business und schnelllebig geworden ist. Man muss schnell auf neue Anforderungen eingehen und man braucht entsprechend ein System, was schnell verfügbar ist. Ja? Also in solchen Fällen ist es halt nicht unbedingt immer sehr optimal halt ein bestehendes Storage-System zu benutzen, weil es zum Beispiel für andere Anforderungen gedacht war, weil es vielleicht gar nicht die Kapazität hat und bei der Anschaffung entsprechend diese Kapazität noch gar nicht gesehen wurde und man hat jetzt einen neuen Anwendungsfall und braucht diese Kapazität und diese möglichst schnell auch, um zum Beispiel einen neuen Service dieser Firma online anzubieten. Das heißt, Schnelligkeit ist hier ein Thema und es soll auch noch einfach sein halt, ja. Weil wenn ich halt ein System schnell zum Laufen bringen will, dann muss dieses System auch einfach zu bedienen sein. Und zum anderen halt entsprechend, diese Anforderungen kommen halt mehr aus den Chefetagen, dass entsprechend so ein System Cloud Economics, sagt man dazu, entsprechen soll. Das heißt, die Kosten sollen erst dann entstehen, wenn ich halt diese Anforderungen habe und muss nicht vorher entsprechend mit einer Investition schon diese Anforderungen abdecken. Von der Geschichte her bei den Storage-Systemen sehen wir ganz links halt das traditionelle Storage, das SAN und die NAS-Storage-Systeme. Als nächstes kam eigentlich so die Storage-Virtualisierung, kennen vielleicht einige mit dem SVC von IBM, wo man dann entsprechend schon die erste Storage-Virtualisierung realisiert hat. Und dann kommen eigentlich schon jetzt die ersten Hyper-Converged-Systeme, wo man entsprechend Storage und Compute vereinigt hat. Durch Einführung letztendlich einer Software, die dann die Storage-Funktion übernimmt und dann darunter einen Standard x86-Server als Physik verwendet. So, mit der Weiterentwicklung dieser Hyper-Converged-Systeme sind dann entsprechend weitere Funktionen hinzugekommen, die man eigentlich so für ein professionelles und Enterprise-Class-Storage-System braucht halt, ja. So Funktionen wie Deduplikation, High Availability, die man dort in so einem Storage-System braucht. Und das sind letztendlich die Funktionen, die jetzt die jetzigen Systeme darstellen. Wie sieht das Ganze mit Cisco Hyperflex aus? Wir bieten hier natürlich entsprechend eine Skalierung und es ist letztendlich eine Scale-Out-Architektur. Das heißt, wenn ich eine Applikation habe oder eine Applikation in der Firma ist hinzugekommen, dann baue ich letztendlich eine Storage-Architektur dafür auf. Storage- und Compute-Architektur. Und biete damit auch entsprechend die Features, die mit Enterprise-Class-Storage-Systemen gegeben sein müssen. Also zum Beispiel entsprechende Kompression und das ganze Thema, die Duplikation. Dann habe ich mit dem UCS, weil es halt in UCS integrierbar ist, habe ich einen Punkt des Managements, habe also hier nicht mehrere und es kann auch in den Hypervisor mit integriert werden, dieses Management. Das ist momentan vCenter, also VMware basiert und Hyper-V steht hier auf der Roadmap. Wir erwarten, dass wir so im nächsten Jahr dann auch die Hyper-V-Integration mit Hyperflex haben. Und entsprechend Data Protection ist halt ein wichtiges Thema, dass halt die Daten über den Cluster verteilt werden und auch dann verfügbar ist, wenn zum Beispiel ein Storage-Node ausfällt. So sehen die momentanen Bundles aus, mit denen wir da am Markt starten. Das sind halt relativ kleine Nodes, basieren halt auf den C220, also mit dem Regmon-Server mit einer Höheneinheit. Und man kann jetzt hier starten mit mindestens 3 Storage Nodes. Und diese 3 Storage Nodes werden dann praktisch an dem Fabric Interconnect Pärchen angeschlossen, über den ich dann dieses zentrale Management habe. Das Ganze skaliert dann momentan bis 8 Storage Nodes und in späteren Versionen sind dann auch noch mehr Storage Nodes möglich. Das Ganze genauso bei den größeren Systemen, das ist dann basieren dann auf dem C240, also praktisch dem Regmon-Server mit 2 Höheneinheiten. Und hier kann ich ja in diesem Server bis zu 24 Festplatten einstecken. Ja. Das heißt, ein Cluster mit diesem C240 dann hat halt eine weitaus größere Kapazität auch. Man sieht dann hier unten auch noch entsprechend die Anwendungen. Also hier dieser kleine Cluster bietet sich an so für Außenstellen, kleinere Außenstellen. Und hier sind dann entsprechend dann schon Anwendungen ablaufbar, die dann praktisch in größeren Datacentern schon gemacht werden. Und man hat dann noch das integrierte System, beinhaltet letztendlich Blade-Server und die Regmon-Server als Storage-Nodes. Und man hat dann auf den Blades dann eine Softwarekomponente, die dann praktisch auf diese Storage Nodes oder auf die Ressourcen zugreifen können. Das sehen wir auch hier nochmal in der Architektur von dem System. Ich kann also das System erweitern, indem ich einen weiteren Storage Node hinzufüge, habe dann in dem Hypervisor oder ich habe dann auch eine VM auf diesem Hypervisor zu laufen, was den Controller darstellt, über den dann letztendlich die Prozesse Dedup und High Availability abgehandelt werden. Und unten drunter habe ich dann die jeweilige Physik, also den Server mit den SSDs und mit den Spindelfestplatten. Kann also das System sehr einfach installieren. Das ist halt ein Vorteil. Es ist sehr schnell zu installieren und auch sehr leicht und sehr schnell zu erweitern. Und halt bestehende Blade-Systeme können halt auch mit diesem Storage-Cluster kommunizieren, indem hier in dem Hypervisor dann dieser IO-Visor mit installiert wird, der dann auf die Storage-Ressourcen von dem Hyperflex zugreifen kann. Gut, und das sind so die Anwendungsfälle, die man momentan mit dem Hyperflex abdeckt. Haupteinsatzgebiet ist eigentlich so eine virtuelle Desktop-Infrastruktur, dass man auf diesen Compute-Nodes, die eigentlich diese Storage-Nodes auch darstellen, dann mit die virtuellen Maschinen der einzelnen Desktops abfahren lässt. Und die können dann direkt in der Compute-Architektur auf diese Storage-Ressourcen zugreifen. Ich bringe also letztendlich meine Storage-Ressource näher an die Compute-Ebene heran und damit verbessere ich dann auch das Antwortverhalten dieser einzelnen virtuellen Desktops. Dann natürlich kann ich auch meine klassische Server-Virtualisierung dort ablaufen lassen, also meine virtuellen Servermaschinen. Und wozu es auch sehr gut geeignet ist, weil es halt schnell installierbar ist, dass man das ganze Thema Test und Development mit hier abdeckt. Das heißt, wenn ich halt neue Anwendungen einführen will und dafür ein Storage brauche, kann ich halt sehr schnell ein Compute- und Storage-Cluster hier aufsetzen für diese neue Anwendung. Ja, ansonsten das Thema Large und Remote Branch Office. Also wenn ich Außenstellen habe und diese mit einer Storage ausstatten will, dann bietet sich hier auch dieses Hyperflex-System sehr gut an. Ja, und das nochmal zur Zusammenfassung. Also so ein Hyperflex-System, Storage-System hat halt relativ geringe Kosten und es ist sehr schnell einrichtbar halt, ja. Und damit, dadurch, dass ich hier mit dem Hyperflex und dem Verbindung mit UCS ein zentrales Management habe, habe ich letztendlich auch geringere Kosten bzw. Aufwände für das Management dieses Systems. Gut, kommen wir zum Ende des Vortrags und zur Zusammenfassung. Letztendlich unterstützen wir mit dem UCS-System sehr gut die Microsoft Management Module im Private Data Center, also mit dem Microsoft System Center, können hier über die von Cisco gelieferten Management-Module dann auch ein durchgängiges Management von virtueller Ebene bis hin zur physikalischen Ebene liefern. Und über unsere Standardschnittstelle sind dann im Ganzen dann unsere gesamte komplette Produktlinie auch managebar aus dem System Center Bereich. Das sind halt die C-Serie, die Rackmount Server, die Blade Server, die B-Serie oder die modularen Systeme oder sogenannten Composable Systeme, die M-Serie. Und im Storage Bereich haben wir hier auch Lösungen zu bieten, die mit Microsoft integrierbar sind, also unser Hyperflex-System und auch unser Storage-Server, der C23060. Ansonsten würde ich Sie auch gerne einladen auf unseren Stand. Wir haben hier im Foyer entsprechend nochmal einen Stand. Wir haben dort ein virtuelles Rack mit aufgebaut, wo man auch nochmal detailliert auf die einzelnen Server-Komponenten sich anschauen kann. Und wir haben auch eine kleine Verlosung. Es ist da eine Drohne zu gewinnen. Kommen Sie also einfach an unseren Stand und wir können gerne nochmal über Details von dem System sprechen. Ansonsten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich schon auf Gespräche. Danke. Applaus